Gisela Notz, können wir vielleicht schon sagen, ist eine frauenbewegte Akademikerin. Also sie ist beides, sowohl aus der Frauenbewegung, also sozial engagiert, als auch aus der akademischen Welt. Sie hat also meine Professur vertreten, viel Bildungsarbeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht und solche Sachen. Und sie hält uns ja einen Vortrag, der sich kritisch mit Marx auseinandersetzt, und zwar kritisch hinsichtlich seines Arbeitsbegriffs.
Gisela Notz ist Historikerin und Sozialwissenschaftlerin, hat an der TU Berlin promoviert, war dann fast 40 Jahre als Referentin für die Friedrich-Ebert-Stiftung, als Forschungsreferentin. Ich will nicht sagen, genauso schlimm, aber nein, fast 30 Jahre da tätig, war auch Redakteurin der Zeitschrift Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, seit 2008 Redakteurin von Luna Park 21. Seit 2007 ist sie als Freelancerin in Berlin tätig. Sie veranstaltet, was ich sehr schön fand zu sehen, in ihrem Wohnprojekt im Erkelenzdamm. Ich glaube, ich war da auch mal, als ich in Berlin noch gelebt habe. Veranstaltet sie unregelmäßig einen Geschichtssalon für Mitbewohnerinnen und interessierte Gäste. Wenn man auf ihre Publikationsliste schaut, ist das sehr beeindruckend. Da gibt es die Kategorie Schriften, und dann gibt es die Unterkategorie Bücher und Broschüren, und da stößt man dann auf 30 Titel. Ich will nur drei erwähnen. Einer 2018 aktualisiert, warum flog die Tomate, die autonomen Frauenbewegungen der 70er Jahre. Dann ebenfalls 2018 neu bearbeitet, ein Band bei Papirossa zu Feminismus. Und dann 2014 Kritik des Familialismus, Theorie und soziale Realität eines ideologischen Gemäldes. Genau, und jetzt will ich gar nicht weiter reden. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank.
Ja, danke schön für die Einführung. Und ja, danke schön für euch und Sie alle, die ausgeharrt haben. Ich stand einige Kilometer vor Erfurt und konnte nicht rein und nicht raus, weil es auch noch über eine Böschung war und die Tür auch gar nicht aufging, um dann vielleicht die Kilometer zu Fuß zu gehen, was es ja dann auch nicht richtig gebracht hätte. Ja, dann fange ich gleich mit dem Thema an, zur feministischen Kritik des marxistischen Arbeitsbegriffes. Wir haben ja heute, wie alle schon gehört haben, heute nicht, am 5. Mai wurde Marx 200 Jahre alt, und da boomt es ja von Veranstaltungen, und man meint so, er wäre auferstanden wieder. Jahrelang hat sich niemand um ihn gekümmert, und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen weitergeht mit der Auferstehung und nicht nächstes Jahr dann zu Ende ist. Ein Kollege von mir sagt, im Herbst sei dann alles zu Ende, das hoffen wir aber ja nicht. Ja, in meinem Vortrag soll danach gefragt werden, welche Rolle die Geschlechterfrage in den Werken von Karl Marx spielt. Bin ich hinten noch zu hören? Ja, gut, sonst sagt Bescheid, dann bin ich lauter oder weiß nicht. Also welche Rolle die Geschlechterfrage in den Werken von Karl Marx spielt. Im Mittelpunkt steht dabei der Arbeitsbegriff und die feministische Kritik daran. Dabei stellt sich die Frage, ob es denn überhaupt wirklich wichtig ist, ob Marx die Hausarbeit in seinen Analysen berücksichtigt hat oder nicht. Und wenn er es nicht hat, ob das dann überhaupt theorierelevant ist. Dennoch, dem Marxischen moralisch-politischen Interpretiv geht es in Theorie und politischer Praxis darum, Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Dieser Grundsatz gilt auch heute als geeignetes Kriterium für die Bewertung von Gesellschaftstheorie und politischen Praxen emanzipatorischer Bewegungen, also auch der kritischen feministischen Bewegungen. In diesem strategischen Grundsatz müsste, gäbe es keine Mängel im Lehrgebäude von Marx, auch die Frauenunterdrückung einbezogen sein. Die philosophischen Überlegungen von Karl Marx entstanden aus der Analyse der Industriegesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Daher soll zunächst die Situation der Arbeiterinnen zu Beginn der Industrialisierung in Deutschland beleuchtet und dann deren Position innerhalb der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung bestimmt werden. Danach geht es um die feministische Kritik am Marxismus und um den Zusammenhang zwischen Frauenunterdrückung und Klassenkampf. Anschließend wird der marxistische Arbeitsbegriff einer feministischen Kritik unterzogen und es werden Konsequenzen beleuchtet, die Feministinnen verschiedener Couleur daraus ziehen. In diesem Zusammenhang wird dann die Notwendigkeit eines erweiterten Arbeitsbegriffs andiskutiert und abschließend werden mögliche Perspektiven erörtert, die wir dann vielleicht auch noch gemeinsam diskutieren können. Zunächst zur Lage der Arbeiterinnen zu Beginn der Industrialisierung. Der Beginn der Industrialisierung, auch als industrielle Revolution bezeichnet, markiert den verhältnismäßig rapiden Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft und seinen sozialen und politischen Auswirkungen auf die Arbeiterklasse. Die Lage der arbeitenden Klasse in England zu Beginn der Industrialisierung wurde von Friedrich Engels in seinem gleichlautenden Buch von 1845 anschaulich beschrieben. Obwohl Deutschland gegenüber England und Frankreich als Nachzügler im Prozess der Industrialisierung gilt, begannen um 1800 Umwälzungen in der Struktur der Wirtschaft und Gesellschaft. Die Gründung des Deutschen Zollvereins im Jahre 1834, das rapide Bevölkerungswachstum, die Erfindung der Dampfmaschine und der Ausbau des Eisenbahnnetzes hatten die Voraussetzung für die Industrialisierung geschaffen. Friedrich Engels beschrieb auch, wie zunächst vor allen Teilen in der Textilindustrie durch die Mechanisierung der Arbeit Weiber und Kinder in die Fabriken kamen. Zitat: Die Arbeit an den Maschinen, sowohl beim Spinnen als auch Weben, besteht hauptsächlich im Zusammenknüpfen gebrochener Fäden, das sonst die Maschinen alles tun. Männer sind dazu unnötig, sondern wegen der starken Muskel- und Knochenentwicklung ihrer Hände sogar weniger geeignet als Weiber und Kinder und so natürlicherweise fast ganz von dieser Art Arbeit verdrängt. Die Industrialisierung war zum einen von beträchtlichem Wirtschaftswachstum, Urbanisierung und einem erheblichen Bevölkerungsanstieg begleitet, zum anderen aber auch von einem zunehmenden Pauperismus, also der Verarmung der Bevölkerung verbunden. In Stadt und Land fielen Menschen aus tradierten gesellschaftlichen Bindungen unter Verlust ihrer sozialen Sicherung ungeschützt einer Massenverelendung anheim. Der Pauperismus war in Deutschland, Zitat, nicht so sehr die Folge der jungen Industrie und ihrer niedrigen Löhne, als vielmehr ihrer noch zu geringen Aufnahmefähigkeit angesichts des wachsenden Arbeitskräfteangebots, das vor allem Frauen und Kinder betraf. Durch die industrielle Produktion wurde die Gesellschaft von Handwerkern, Bauern, die ich jetzt mal hier zeige, und Adel immer stärker durchsetzt von einer neuen Klasse, dem vierten Stand oder dem industriellen Proletariat. Die alten ständischen Bande zerbröckelten, Unternehmergeist und Profitinteresse setzten sich an die Stelle von zünftiger Ideale, obwohl man die auch nicht so idealisieren soll. Aber es wurden doch viele Sicherheiten, die im Handwerker durch ihre Zusammenschlüsse auch hatten, außer Kraft gesetzt. Besonders miserabel stellte sich allerdings die Situation der unter feudaler Abhängigkeit lebender Landarbeiterinnen dar. Ihr Leben war schon lange vor der Industrialisierung von drückender Armut gezeichnet. 18 Stunden galten als normal für ihre Arbeit. Die Schwerstarbeit auf dem Hof wurde vor allem den Bäuerinnen und den Mägden übergeben. So war es dann nicht verwunderlich, dass im 19. Jahrhundert mit Beginn der Fabrikarbeit viele Bauernmädchen und auch Mädchen aus verarmten Handwerkerfamilien in die Städte strömten und beinahe jede Erwerbstätigkeit aufnahmen, um der Mühsal der Land- und Handwerksarbeit zu entgehen. Viele haben dann auch als Dienstmädchen gearbeitet und sich in Dienstmädchen zusammenschlüssen. Das waren oft die ersten ArbeiterInnenvereine, die sich ergeben haben. Frauen und Kinder waren es aber auch in der Industrie, die schlechtesten von den ohnehin schon schlechten Arbeitsbedingungen niedrigen Löhnen zu ertragen hatten. In der Metallindustrie zum Beispiel arbeitenden Frauen für einen Lohn, der durchschnittlich 60% der Männerlöhne betrug. Jetzt sind es noch 23, damals waren es 60. Kinder arbeiteten meist für die Hälfte des Lohnes eines Erwachsenen. Deshalb waren sie auch sehr beliebt bei ebenso langen Arbeitszeiten. Für Erwerbslose, Kranke, Invalide und Arbeiter und Arbeiterinnen, die eben nicht mehr arbeitsfähig waren, gab es keinerlei staatliche Unterstützung. In einer Reihe von bayerischen Städten zum Beispiel musste nahezu die Hälfte der Bevölkerung von der Armenpflege dann unterstützt werden. Auf die damit verbundene Problematik weist Karl Marx im ersten Band des Kapitals hin. Zitat: Sofern die Maschinerie Muskelkraft entbehrlich macht, wird sie zum Mittel. Arbeiter ohne Muskelkraft oder von unreifer Körperentwicklung, aber größerer Geschmeidigkeit der Glieder anzuwenden, Weiber- und Kinderarbeit, war daher das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie. Dies gewaltige Ersatzmittel von Arbeit und Arbeitenden verwandelte sich damit sofort in ein Mittel, die Zahl der Lohnarbeiter zu vermehren, durch Einreihung aller Mitglieder der Arbeiterfamilie, also Mann, Weib und Kinder, ohne Unterschied des Geschlechts und Alter, unter die unmittelbare Brotmäßigkeit des Kapitals. Die Zwangsarbeit für den Kapitalisten usurpierte nicht nur die Stelle des Kinderspiels, sondern auch der freien Arbeit im häuslichen Kreis, innerhalb sittlicher Schranken für die Familie selbst. Widerstand gegen die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen war zu allen Zeiten und in allen Ländern schwer zu organisieren. Besonders schwer hatten es die Arbeiterinnen, nicht nur, weil sie rechtlos waren, sondern auch, weil man ihnen oft auch von Seiten der Arbeiterbewegung das Recht auf eigenständiges Agieren und auf solidarische Zusammenschlüsse abgesprochen hat. Da gibt es viele schöne Zitate von Gewerkschaftsversammlungen, wo begründet wird, warum doch zu Hause dann Chaos herrscht, wenn die Frauen auch in die Produktion einbezogen werden. Und das wollte man doch nicht haben. Fabrikarbeiterinnen und Erwerbslos und Arme waren gleichermaßen politisch rechtlos, Kinder ohnehin. Jeder Zusammenschluss zur Arbeiter- und Arbeiterinnenvereinigung war in Preußen 1845 durch die allgemeine Gewerbeordnung untersagt worden. Und dann gab es eine kurze freiheitliche Periode 1848-49. Dann wurden Arbeiterzusammenschlüsse wieder verfolgt und verboten. Für Frauen waren die wichtigsten Organisationshemmnisse die Gemeindeordnung, die Gesindeordnung und das damit verbundene Koalitionsverbot für Landarbeiter. LandarbeiterInnen und Dienstmädchen auch. Nawehertz hat im preußischen Vereinsgesetz, auf das preußische Vereinsgesetz hingewiesen, was eben die Organisierung der ArbeiterInnen erschwerte. Und da steht 1850 das Zitat: Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, keine Frauenspersonen, Schüler oder Lehrlinge als Mitglieder aufnehmen dürfen. Was politische Gegenstände waren, das bestimmte die Obrigkeit. Meistens war das ein örtlicher Gendarm. Und sozialistische Frauenvereine wurden immer wieder verboten, auch wenn sie sich fantasievoll als Handarbeitszirkel oder Bildungsvereine getarnt haben. Aber keine der führenden Frauen der proletarischen Frauenbewegung blieb von Verfolgung verschont. In Berlin gibt es ein Frauengefängnis oder gab es an der Barnimstraße. Da waren alle uns bekannten Arbeiterführerinnen schon mal dort gewesen. Ferdinand Lassalle, der 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, den ADAV, gründete, wird ja heute als der Gründer der sozialdemokratischen Bewegung gefeiert. Er hat sich explizit gegen die Frauenerwerbsarbeit gewandelt. Und in der Gründungsresolution hieß es unter anderem, die Frau sorge für, Zitat, die Reproduktion der Familie, versorge den Haushalt, ziehe die Kinder auf und biete dem Mann einen kompensatorischen Ausgleich für den Kampf ums tägliche Brot. So war es gedacht, so war es auch für die Arbeitgeberseite sehr angenehm. Da gibt es auch Zitate von Herrn Krupp, aber ich kann jetzt hier nicht alles vortragen. Karl Marx hingegen verurteilte das Verbot der Frauenarbeit, ebenso wie Friedrich Engels. Auf dem Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation 1866 in Genf wandte sich Karl Marx scharf gegen die Forderung der Gewerkschaften nach einem Verbot der Frauenarbeit. Das ist, wird der proletarische Antifeminismus genannt, der immer wieder auftauchte, sowohl in der Partei als auch in den Gewerkschaften. Und Marx wollte stattdessen gesetzlichen Schutz für die arbeitenden Frauen. Er wusste, dass das Verbot gar keine Lösung war, nicht nur, weil der Lohn des Arbeiters, des Fabrikarbeiters nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren, sondern auch, weil er sich erhoffte, aus der Zusammensetzung des kombinierten Arbeitspersonals, also Frauen und Männer, eine Humanisierung der Arbeitsverhältnisse in der Erwerbsarbeit zu erreichen. Zitat: Ebenso leuchtet ein, dass die Zusammensetzung des kombinierten Arbeitspersonals als Individuen beiderlei Geschlechts und der verschiedensten Altersstufen, obgleich in ihrer naturwüchsig brutalen kapitalistischen Form, wo der Arbeiter für den Produktionsprozess nicht der Produktionsprozess für den Arbeiter da ist, Pestquelle des Verderbs und der Sklaverei unter entsprechenden Verhältnissen umgekehrt zur Quelle humaner Entwicklung umschlagen muss. Und das muss man halt dann ändern und nicht gleich den Frauen die Erwerbsarbeit wegnehmen, von der sie erleben müssen. Auch der Vereinstag Deutscher Arbeitervereine, der später der Verband Deutscher Arbeitervereine wurde, betonte unter dem Einfluss August Bebels, der ja dafür bekannt ist, dass er oft oder immer an der Seite der Frauen auch kämpfte, die Notwendigkeit der Teilhabe der Frauen an der Erwerbsarbeit. Sie sollten, so war seine Argumentation, mit gesellschaftlich-öffentlichen Problemen außerhalb ihres Hauses in Berührung kommen, auf das sich ihr Horizont dadurch erweitere, also dass sie eben andere Impulse kriegen, als wenn sie zu Hause nur bei den Kindern sind, und durch die Zwangsorganisation in der Fabrik auch zu kollektivem Handeln ermuntert werden. Dennoch mussten Proletarierinnen an zwei Fronten für ihre Interessen kämpfen, nämlich gegen die alltäglichen Diskriminierungen aufgrund ihres Geschlechts durch die kapitalistische Klassengesellschaft, dann gegen die Männer aus der männlich dominierten Arbeiterbewegung und auch gegen ihre eigenen Gefährten oder Ehemänner zu Hause, die so gerne auch eine Hausfrau nach bürgerlichem Vorbild gehabt hätten. Ja, und Frauen und Kinder zu ernähren, da kämpften dann die Arbeiter dafür für einen Familienlohn. Da gibt es auch schöne Briefe in den Archiven, dass wir doch so viel verdienen müssen, dass wir unsere Familie ordentlich ernähren können. Aber der Wunsch ist ja kaum in Erfüllung gegangen. Die Schwierigkeit der Organisierung verstärkte sich durch das durch Bismarck verabschiedete Sozialistengesetz, können wahrscheinlich die meisten schon kennen. Nun galt nicht mehr ab 1878 für Frauen nur das Verbot der politischen Organisierung nach dem preußischen Vereinsgesetz, sondern zusätzlich das allgemeine Organisationsverbot für sozialistische gewerkschaftliche Zusammenschlüsse von Arbeitern und Arbeiterinnen. Das betraf die ganze organisierte Arbeiterbewegung und dazu gehörten aber auch die ersten Zusammenschlüsse, die sich schon ergeben hatten durch die Arbeiterinnen. Da gibt es auch noch schöne Berichte, die die Arbeiterinnen zum Teil selbst geschrieben haben. Vereinsgründungen von Arbeiterinnen wurden meist sofort aufgelöst, auch wenn sie beteuert haben, sich jeglicher politischer Betätigung ferngehalten zu haben und sich auf die soziale Frage, also anderen helfen, beschränkten. Und auch nach der Aufhebung dieses Sozialistengesetzes im Jahre 1890 wirkte die Grundstimmung der geächteten Sozialisten, die halt verboten gewesen sind, in die Gefängnisse wandern zum Teil, in der Bevölkerung auch weiter. Trotz der Aufhebung des Koalitionsverbots mit dem Vereinsgesetz von 1908 und dem Aufstieg der Arbeiterbewegung unter dem Sozialistengesetz, die Arbeiter haben sich ja unter dem Sozialistengesetz in ihren geheimen Organisationen weiterentwickelt, und auch trotz der sozialreformerischen Schübe durch die durch Bismarck initiierte Sozialgesetzgebung, durch die die negativen Folgen der Industrialisierung und der kapitalistischen Eigentums- und Wirtschaftsordnung für die Arbeitenden abgeschwächt werden sollten. Zuckerbrot und Peitsche wurden sie auch genannt. Sie haben halt ein bisschen Geld bekommen, aber dafür mussten sie dann auch funktionieren. Blieben also die Frauen weiter aus politischen Entscheidungsprozessen ausgegrenzt. In Preußen galt bis 1918 das Dreiklassenwahlrecht. Jetzt haben wir ja auch 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber das wäre ein extra Vortrag, den ich dann zu halten wurde. Sie waren eben bis zur Novemberrevolution von 1918 alle Frauen von dem Wahlrecht, was Habermas Paradigma als das Paradigma von Rechten überhaupt bezeichnet hatte, also staatsbürgerliche Rechte, da waren sie gänzlich ausgegrenzt. Und nicht nur August Bebel, der das Anliegen der Frauen nach dem allgemeinen Wahlrecht gegenüber den Parteimännern und den Reichstagsabgeordneten vertreten hat, sondern auch Karl Marx und Friedrich Engels haben, außer dass sie die Beteiligung an der Erwerbsarbeit propagierten, eben auch die staatsbürgerlichen Rechte und das Wahlrecht für Frauen eingefordert. Ja, dann komme ich zur feministischen Kritik. Jeder, der etwas von der Geschichte weiß, weiß auch, dass große gesellschaftliche Umwälzungen ohne das weibliche Ferment unmöglich sind. Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts, in Klammern die hässlichen eingeschlossen. dieses viel gebrauchte und auch missbrauchte und auch viel kritisierte Zitat ist aus einem Brief, den Karl Marx im Dezember 1868 an Ludwig Kugelmann in Hannover schrieb. Als Voraussetzung für die gesellschaftliche Gleichberechtigung sah er, wie auch Friedrich Engels, die Einbeziehung der Frau in den Produktionsprozess. Er hat dann eben auch dafür gekämpft, dass die Kinder in Einrichtungen kommen sollten. Das war damals sicher sehr revolutionär, damit die Frauen auch in den Produktionsprozess einbezogen werden konnten. Engels Text »Der Ursprung der Familie, das privaten Eigentum und des Staates« von 1884 betont, dass es die häusliche Arbeit ist, die dabei im Wege steht und letztlich den Wert der Arbeitskraft senkt, also bei der Einbeziehung der Frauen. Zitat von Engels. Hier zeigt sich schon, dass die Befreiung der Frau, ihre Gleichstellung mit dem Manne eine Unmöglichkeit ist und bleibt, solange die Frau von der gesellschaftlichen produktiven Arbeit ausgeschlossen und auf die häusliche Privatheit beschränkt ist. Die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf großen gesellschaftlichen Maßstab an der Produktion sich auch beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Maß in Anspruch nimmt. Und dies ist erst möglich geworden durch die moderne große Industrie, die nicht nur Frauenarbeit auf großer Stufenleiter zulässt, sondern förmlich nach ihr verlangt und die auch die private Hausarbeit mehr und mehr in eine öffentliche Industrie aufzulösen strebt. Also die Rationalisierung, Technisierung auch der Hausarbeit, das war schon auch, auch ein Traum damals und das kommt auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung immer wieder, dass die Rationalisierung nicht nur in der Produktion stattfindet, sondern auch in den Reproduktionsarbeiten und wenn wir es weiterdenken würden jetzt mit Industrie 4.0, dann haben wir das Gleiche wieder. Das geht auch im Reproduktionsbereich. Gut, politischer Dreh- und Angelpunkt in der marxistischen Theorie ist der Klassenkampf und der soll von Arbeiterinnen und Arbeitern ausgehend von ihrer unterdrückten Stellung im Produktionsprozess gemeinsam geführt werden, so wie auch Jenny Marx, die Frau von Karl Marx, die wir hier sehen, gemeinsam mit ihrem Mann den Klassenkampf führen wollte. Ziel ist die klassenlose Gesellschaft, die die Klassenspaltung der bisherigen geschichtlichen Epochen mit der sozialistischen Revolution auflöst. Klar. Marx spricht von zwei großen, einander direkt gegenüberstehenden Klassen, Bourgeoisie und Proletariat. Diese Aufteilung der Gesellschaft in zwei Klassen wurde von Feministinnen der neuen Frauenbewegung der 70er Jahre in Frage gestellt. Wenn ich von der neuen Frauenbewegung spreche, spreche ich immer von der westdeutschen Frauenbewegung, in dem Fall jetzt. Das heißt nicht, dass es in der DDR nicht auch eine Frauenbewegung gab, aber das bezieht sich jetzt eben auf Westdeutschland. Es waren also zunächst Feministinnen in den USA und in Großbritannien und später auch in Deutschland, die kritisierten, dass das auf die Stellung der Akteure im kapitalistischen Produktionsprozess bezogene Modell der Zweiklassengesellschaft die besondere Ausbeutbarkeit der Frauen außer Acht lässt. Ökonomische Verhältnisse seien sahen diese Frauen als eine, aber nicht die einzige Form von Unterdrückung und Erniedrigung, die die Arbeiterklasse erfährt. Die kritische Auseinandersetzung mit der marxistischen Theorie erfolgte zunächst in der Absicht, diese aus feministischer Perspektive produktiv zu ergänzen. Schließlich verstanden sich die Theoretikerinnen der neuen Frauenbewegung der 1970er Jahre ja als Teil der marxistisch orientierten Studentenbewegung und bedienten sich auch der marxistischen Begrifflichkeit. Sie waren ja zusammen im Sozialistischen Studentenbund organisiert. Zu Beginn der Debatte wurde daher vor allem nach Übereinstimmungen mit der marxistischen Theorie gesucht. Freilich stellte sich bald heraus, dass die Kategorien aus der Kritik der politischen Ökonomie nicht umstandslos auf die Frauenfrage übertragen werden können. Für linke Feministinnen ist Feminismus ein Konzept, das sowohl eine gesellschaftsveränderte politische Theorie als auch ein Ideensystem mit Vorstellungen für eine andere Welt ohne soziale, rassistische und geschlechterspezifische Ungleichheit und Unterdrückung enthält. Und es ist zugleich auch eine Bewegung hin zu dieser anderen, besseren Welt. Ein so verstandener Feminismus liegt dann auch quer zur Klassenfrage und quer zur Rassismusfrage und sieht die Diskriminierungstatbestände Class, Race and Gender in diesem Zusammenhang. Das Anliegen feministischer Theorie und Politik ist es, Herrschaft und Unterdrückung in allen gesellschaftlichen Bereichen zu thematisieren und Strategien zur Veränderung zu entwickeln. Die Theorie der Intersektionalität, die heute breit diskutiert wird, zumindest in den Gender Studies, wer damit zu tun hat, kritisiert die Nichtbeachtung weiterer Unterdrückungsformen, wie zum Beispiel Sexualität, Alter, Gesundheit. Die Kritik daran ist, dass dann bei einer solchen Erweiterung die Gefahr besteht, dass die zentralen Unterschiede wie Klasse und Geschlecht halt auch ein bisschen unscharf werden. Aber da kann ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Gehen wir zurück zu Marx. Einigkeit bestand innerhalb der neuen Frauenbewegung weitgehend darin, dass auch an der durch Marx angestrebten klassenlosen Gesellschaft, dass da keine Gewähr besteht, dass Frauenunterdrückung und Frauenausbeutung automatisch aufgehoben ist. Denn die Unterdrückung der Frauen ist weitaus älter als der Kapitalismus. Kritisiert wurde, dass nach Marxischen Theoriekonzepten geschlechtsspezifische Ungleichheiten aus Klassenanalysen weitgehend ausgeblendet oder als Folge klassenbedingter Diskriminierungen behandelt wurden. Das führt dann dazu, dass die vielfach in unserer Gesellschaft vorhandenen Benachteiligungen aufgrund der Geschlechterzugehörigkeit unbeachtet bleiben. Es galt, die Zusammenhänge zwischen Klassenunterdrückung und Frauenunterdrückung zusammenzubringen und an der Aufhebung beider Unterdrückungsformen zu arbeiten. Eine der ersten Denkerinnen war Maria Mies, die wir auch mit in der Redaktion der Beiträge gearbeitet hat, wo ich gearbeitet habe. Dringend notwendig würde es daher, an einer feministischen Gesellschaftstheorie zu arbeiten. Die marxistische Gesellschaftstheorie bot zwar den Raum für eine Theorie der Frauenbefreiung in ihrer orthodoxen Variante, hat sie diesen Raum jedoch nur unzureichend genutzt. Also wenn wir Marx genau lesen, könnten wir da vielleicht auch den Raum finden. Die Kritik der politischen Ökonomie war von Marx in erster Linie zur Analyse der Funktionsweise des Kapitalismus entworfen worden und eine unkritische Übernahme der marxistischen Thesen erschien daher für feministische Theorieansätze kaum möglich. Das führte auch zur Ablehnung der These vom Haupt- und Nebenwiderspruch, wonach der Klassenwiderspruch allen anderen sozialen und ethnischen Widersprüchen übergeordnet ist. Also wenn dann der Klassenwiderspruch aufgehoben ist, hat sich alles wie von selbst erledigt. Ausführlich wurde die Diskussion immer wieder in der schon erwähnten Zeitschrift Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis geführt. Claudia von Werlhof schlug darin eine Dreiklassenstruktur Ja, eine Dreiklassenstruktur vor und sie rechnete also außer die Klasse der ja, Besitzenden und Unterdrückten oder der ArbeiterInnen rechnete sie die Hausfrauen in der ganzen Welt, Subsistenzbauern beiderlei Geschlechts und vor allem in der dritten Welt und das Heer männlicher und weiblicher sogenannter Marginalisierter, vornehmlich ebenfalls in der dritten Welt dazu. Da macht sie also keinen Unterschied zwischen den weißen Mittelschichtshausfrauen und den Frauen in der Subsistenzwirtschaft. Weiter gingen feministische Konzepte, die Frauen als eigene Klasse definierten, in Anlehnung an das marxistische Klassenmodell behaupteten sie, dass Frauen eine eigene Klasse neben der Klasse der Männer seien. Die konsequenteste Vertreterin dieses Ansatzes war Shulamit Firestone, die konterkarierte das marxistische Zweiklassenmodell, indem sie deutlich sagt, es gibt die Klasse der Männer und es gibt die Klasse der Frauen. Und wenn die patriarchale Unterdrückung, die steht also noch über dem Klassenwiderspruch und der sagte sie sofortigen Kampf an, das heißt, es geht also um einen Geschlechterkampf gegen Frauen gegen Männer. So wurde der Feminismus oft und lange noch gesehen. Das ist natürlich nur eine Richtung gewesen. Demgegenüber behauptete die Marxistin Fricke Haug, dass im Kapitalismus die Frauen der einzelnen Klassen so weit entfernt voneinander sind, wie die Klassen an sich voneinander entfernt sind. Damit unterstützte sie die marxistische Klassentheorie, ergänzte allerdings, dass Frauenunterdrückung in beiden einander feindlichen Lagern stattfindet, wenn auch mit unterschiedlichen Interessen, Mitteln, Zielsetzungen und Auswirkungen. Ist doch klar, dass auch heute ein Dienstmädchen andere Interessen hat als die Herrin, die sie für sich arbeiten lässt. Sieht man sich die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und deren Wünsche und Vorstellungen an, dann merkt man, dass der Versuch, diese Zweiklassentheorie nicht greifen kann. Und besser erscheint mir dann der Ansatz von Ursula Beer, die von einer Doppelung der Ungleichheit in einer Produktionsweise, die zugleich patriarchalisch und kapitalistisch ist, ausgeht und die beide Machtverhältnisse kritisiert. Meiner Ansicht nach hat es auch Clara Zetkin schon so getan. Die wohl verbreiteste und andauerndste Kritik seit den 1970er Jahren bezieht sich jedoch darauf, dass die Leistung der Frauen für die Erschaffung und den Erhalt der Gesellschaft, die Reproduktionsarbeit bei Marx, ignoriert wird. Und tatsächlich hat Karl Marx die außerökonomischen Faktoren der Arbeit nicht erfasst. Das heißt, die unbezahlte, vorwiegend durch Frauen geleistete Reproduktionsarbeit wurde nicht als Basis für die Entwicklung des Kapitalismus betrachtet und spielt daher in der Theorie auch keine große Rolle. Aus dieser Ignoranz ergeben sich natürlich Probleme, denn die Arbeiten, die nicht Erwerbsarbeit sind und eventuell auch nicht bezahlt sind, weil sie eben zur Reproduktionsarbeit gekommen sind, wie Hausarbeit, Kindererziehung und so weiter, sind natürlich genauso gesellschaftlich nützliche Arbeiten. Und alleine, wenn man sagt, dass die Hausarbeit auch produktive Arbeit sei, dann ändert es natürlich noch gar nichts an der geschlechtshierarchischen Zuschreibung, an den isolierten Arbeitssituationen der Hausfrauen und wenige Hausmänner gibt es ja in der Zwischenzeit auch. Aber da ändert es auch nichts an der Tatsache, dass diejenigen, die sie leisten, von dem Ertrag dieser Arbeit eben nicht leben können. Ich zeige nochmal die Arbeit als Produktionsarbeit auf. Das ist jetzt irgendwie ein falsches Bild. Die Stellung der Frau im Kapitalismus ist nach wie vor von Widersprüchen geprägt. Frauen wurden im letzten Jahrhundert vermehrt in die Lohnarbeitsprozesse einbezogen. Und immer dann kann man sagen, wenn die kapitalistische Wirtschaft die Arbeitskraft der Frauen braucht, typischerweise in den Kriegszeiten oder wie jetzt wirtschaftlicher Aufschwung, Arbeitskräftemangel, dann steht auch die Erwerbstätigkeit der Frauen, steht auch nichts im Wege, braucht die Wirtschaft die Arbeitskraft der Frauen nicht oder nicht mehr, dann werden sie wieder aus dem Produktionsprozess gedrängt. Während meines Studiums hieß das die industrielle Reservearmee, die jetzt vielfach natürlich durch Gastarbeiter zunächst und dann durch Geflüchtete und so weiter auch angereichert wird. Industrie- und arbeitssoziologische Theorien über menschliche Arbeit außerhalb der Frauen- und Geschlechterforschung beziehen sich bis heute häufig immer noch in erster Linie auf die Arbeit, die der männliche Lohnarbeiter in Industrie und Verwaltung leistet. Das war, als ich Arbeitspsychologie unter anderem auch studiert habe, so, dass wirklich nur der männliche Industriearbeiter die Arbeitsperson gewesen ist, man sehr spät erst die Angestellten überhaupt entdeckt hat und die Frauen natürlich noch viel später. Das hat sich aber geändert. Nach Marx ist Arbeit auf ein gesellschaftlich-wirtschaftliches Ziel gerichtet, planmäßige Tätigkeit, wo man geistige und körperliche Kräfte einsetzen muss. Sie ist immer auf die Erzeugung eines Produkts gerichtet und somit Mittel zur Befriedigung menschlicher Lebensbedürfnisse. Sie dient der Herstellung von Gebrauchswerten und Tauschwerten und unabhängig von der gesellschaftlichen Form, in der der Arbeitsprozess stattfindet. Unter kapitalistischen Bedingungen stellt der Lohnarbeiter seine Arbeitskraft dem Unternehmer zur Verfügung, um Produkte herzustellen bzw. Dienstleistungen zu erbringen. Die wahre Arbeitskraft ist zunächst völlig geschlechtsneutral. Die Arbeitstätigkeit basiert nach Marx auf dem Zusammenwirken vieler lohnarbeitender Individuen, auch scheinbar geschlechtsneutral. Durch die Gesamtheit der verschiedenen Arbeitstätigkeiten werden der Theorie zufolge die materiellen Grundlagen des Lebens geschaffen. Zur Gesamtheit der in der Industrie arbeitenden Menschen gehörte allerdings gerade zu Marx-Zeiten Frauen genauso gut wie Männer und auch Kinder, wie wir schon hörten. Der marxistische Begriff der Reproduktion bezieht sich auf menschliche Tätigkeiten, die außerhalb der Erwerbsarbeit verrichtet werden, heute auch von bezahlten Kräften. Er bezieht sich auf die generative Reproduktion sowie auf Tätigkeiten, welche die Erziehung und Bildung von künftigen Arbeitskräften zum Gegenstand haben. Reproduktionsarbeit findet der marxischen Theorie zufolge außerhalb der Erwerbsarbeit statt, ist also nicht Lohnarbeit und daher keine Arbeit. Die Arbeit, die für die Reproduktion der menschlichen Arbeitskraft notwendig ist, bleibt privat, unbezahlt und scheinbar unbezahlbar. Reproduktionsarbeiten erschienen zur Schaffung einer Privatsphäre geeignet, deren Existenz und Gestaltung scheinbar im Belieben jedes Einzelnen liegt. Also Privatheit, Produktionsarbeit und Reproduktionsarbeit vollziehen sich dann auch scheinbar unabhängig in unabhängigen Bereichen. Denn die Trennung sowie die Tatsache, dass Lohnarbeit die vorherrschende Form ist, in der die gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten verrichtet werden, führt dann zu einer Gleichsetzung von Lohnarbeit und Arbeit. Die Arbeit der Frauen wird also, wie die Marxistin Christel Neusüß feststellte, innerhalb der Marxischen Theorie nicht gerechnet. Neusüß kritisiert vor allem das marxistische Verständnis des Primats der ökonomischen über andere Machtverhältnisse sowie die Vernachlässigung derjenigen Tätigkeiten, die zur Erhaltung des menschlichen Lebens notwendig sind. Dadurch entsteht der Eindruck, Zitat, das Kapital meint, es bräuchte das gar nicht im Produktionsprozess, könnte all diese schönen Kräfte durch ein zum i-Tüpfelchen verwissenschaftliches System der Leistungskontrolle und Lohndifferenzierung so einfach mal ersetzen. Marianne Breik und Carola Lenz nahmen diese Kritik auf und machten darauf aufmerksam, dass der Umfang der Reproduktionsarbeiten und damit die in ihr verborgene Frauenarbeit in die Bestimmung des Werts der wahren Arbeitskraft mit eingeht. Also wenn der Lohnarbeiter nicht reproduziert wird und frisch angezogen vor die Tür gestellt wird, dann kann er auch keine Arbeit erbringen. Ich komme dann zur feministischen Kritik am Arbeitsbegriff. Wie schon dargestellt, kritisieren marxistische Feministinnen am männlichen Arbeitsbegriff, dass der Begriff der produktiven Arbeit, so wie er im Kapital verwendet wird, den größten Teil der überwiegend durch Frauen geleisteten Arbeiten eben nicht erfasst. Regina Becker-Schmidt, auch eine marxistische Feministin, kritisiert gleichzeitig, dass die gesellschaftliche Dissoziation von Privatheit und Öffentlichkeit im Lebenszusammenhang von Frauen in mehrfacher Weise beeinträchtigt. Das führt dann dazu, dass Hausarbeit im öffentlichen Bewusstsein vielfach unbeachtet bleibt, Berufsarbeit und Hausarbeit rangiert an zweiter Stelle nach der bezahlten Arbeit von Männern. Die wird dann besser honoriert als die von Frauen und auch im Produktionsprozess. Und immer häufiger wird auch darauf Bezug genommen, dass die Frauen ja von sich aus eben nur einen Zuverdienst wollten. Der Verdienst der Frauen war ja immer als Zuverdienst gedacht und auch heute heißt, wir brauchen einen Minijob und so weiter, weil Frauen nur den Zuverdienst wollten. Frigga Haug beließ es nicht bei der begrifflichen Kritik, sondern kritisierte gleichzeitig die Produktionsweise des Kapitalismus, die auf Frauenunterdrückung in Form der Aneignung nicht entlohnter Arbeit basiert und den Fraueneinsatz in geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung bedarf. Ist einfach notwendig. Christel Neusüß diskutiert das Problem der Zuordnung der Reproduktionsarbeiten zum Bereich der Nichtarbeit, also zur Freizeit, wie folgt. Freie Zeit, Reich der Freiheit, der freien Entwicklung im Unterschied zur Arbeit, dem Reich der Notwendigkeit, der unfreien Tätigkeit, das würde ja für Männer was grundsätzlich anderes bedeuten als für Frauen. Für den Arbeitsmann solle sich das freie Schöpfertum, wie sie sagt, in der arbeitsfreien Zeit entfalten. Neusüß arbeitete heraus, dass das für die Arbeiterin nicht zutreffen kann, weil sie in der arbeitsfreien Zeit, setze ich auch in Anführungszeichen, noch die Reproduktionsarbeiten zu erledigen hat. Also der doppelte Vergesellschaftung, sagt Becker-Schmidt auch, oder der doppelte Arbeitsplatz, kann man sagen. Sie verwies auf die vielfältigen häuslichen Tätigkeiten, die der Mann Marx dann auch außer Acht gelassen habe. Und durch diese Nichtbeachtung wird der Eindruck erweckt, die Ausbeutung der Arbeitskraft zum Zweck der Kapitalakkumulation finde lediglich in der Lohnarbeit statt. Dies hat auch zur Folge, dass die private Seite von der öffentlichen Kritik der dort herrschenden inhumanen Arbeits- und Organisationsbedingungen sowie von der Formulierung nach einer notwendigen Vergesellschaftung dann weitestgehend ausgeschlossen ist. Also Teile der Hausarbeit zu vergesellschaften war auch immer eine sozialistische Forderung, die auch immer wieder vergessen wird.